Ich habe letztens ein seltsames Phänomen erlebt, von dem ich.
Oh, das passt ja zu unserem Podcast. Seltsamen Phänomen kennen wir uns aus.
Also, ich war im Auto auf dem Rückweg von Köln nach Bremen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Überall viel Nebel, halb eins nachts. Und ich fahre da gerade und sehe dann plötzlich so links oben über den Bäumen in der Distanz zwei orangene Lichter. So relativ nah beieinander, zwei orangene Lichter. Und dachte ich erst, okay, es ist eine Leuchtreklame, wie bei McDonald's oder sowas. Aber nee, da ist drumherum nichts. Man erkennt auch nicht, was das für ein Zeichen sein soll. Und das ist viel zu weit oben dafür. Also wirklich super hoch irgendwie. Und dann dachte ich, okay, es sieht voll aus wie ein Fenster. Es sah mega aus wie ein Fenster. Als ob
wo
dann,
jemand Licht anhat.
Genau, als ob da ein ganz, ganz hohes Gebäude steht, wo nur ganz, ganz oben noch Licht brennt. So ein orangenes, gemütliches Wohnzimmerlicht. Aber man konnte halt das Gebäude nicht sehen. Da war halt nichts. Aber stell dir vor, es schwebt einfach so ein Fenster irgendwo im Nichts. Dann dachte ich, das ist vielleicht irgendein Industriegebiet, wo irgendein Turm irgendwo leuchtet. Nichts. War einfach keine Stadt weit und breit, kein gar nichts.
Und war das permanent oder hat das geblinkt?
Nee, es war permanent an. Es war auch kein Flugzeug. Dann dachte ich, es ist vielleicht ein Heißluftballon oder irgendwie sowas, der angestrahlt ist. Da gibt alles gar keinen Sinn. Flugzeug, wie gesagt, hat sich nicht bewegt und nicht geblinkt und nichts und so weiter. Und dann plötzlich sehe ich, wie diese beiden Flecken irgendwie kleiner werden, als ob die sich drehen und dann verschwinden die. Und ich saß da, ich bin Auto gefahren, ich dachte, was ist denn hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
War Manny dabei?
Manny hat gepennt. So, ich saß neben mir, hat gepennt und ich denke, was ist denn hier, was passiert hier gerade? Das Ding einfach weg, ist einfach verschwunden. Und ich fahre weiter und gucke immer wieder in den Himmel und ist aber einfach weg. Und dann mit einmal, 3-4 Minuten später, ist plötzlich wieder da. Ja, war der Mond, waren Wolken davor.
Aber wieso waren das zwei Punkte?
Weil da eine Wolke davor war. So ein Stück, die hat die in zwei Hälften gemacht. Ey, ich saß ohne Scheiß eine Viertelstunde im Auto und war mir hundertprozentig sicher, da ist ein UFO oder sowas. Ist einfach. Was?
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor. Mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob wir in Folge 115 zwei erfundene Geschichten, zwei wahre Geschichten oder teils hatten. Hier wie immer die kleine Spoilerwarnung für alle, die mit dieser Folge einsteigen. Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 34 Minuten und 25. Und vorher geht es ein bisschen um die Auflösung. Und zwar von Christophs Geschichte zuerst mit dem Namen Das Sandmännchen. Christoph hat uns eine sehr lauschige Gute-Nacht-Geschichte erzählt. In der es um kleine Kinder geht, die nachts von einem kleinen Männchen Besuch bekommen, das ihnen aber nicht wie das Sandmännchen, was wir kennen, Sand in die Augen streut, sondern Katzenstreu und danach noch ermordet, weil das ja nicht reicht mit dem Katzenstreu. Und es scheint auch zunächst am Anfang der Geschichte so, als ob es auch Flint so ergehen wird, einem 6-jährigen Jungen, der nachts Geräusche vor seinem Fenster hört. Und kurz danach kraxelt auch eine Gestalt in sein Zimmer. Die ist irgendwie, die ist jetzt klein und plump beschrieben. Sie hat aber Sand dabei statt Katzenstreu und greift dann den Jungen auch mit dem Messer an oder will das, aber dann kommt der Vater durch die Tür, ein Kampf entbrennt, der nur beendet wird dadurch, dass die Mutter zur Glock greift. Und als dann die Ermittler in der Nacht vorbeikommen, merken sie auch, okay, nee, das kann nicht das Sandmännchen sein, was schon vorher so oft gemordet hat, weil halt eben nicht nur das mit dem Katzenstreu nicht passt, sondern auch eine Leiter vom Fenster steht, über die das kleine Sandmännchen reingetorkelt ist. Denn der eigentliche Serienmörder der Geschichte hat als Modus operandi, dass er ein rot-weißes Seil mit einer Armbrust oben irgendwie ans Dach ballert und dann daran hochkraxelt. Ich glaube, dann springen wir ein halbes Jahr oder so. Wir springen auf jeden Fall eine ganze Weile in die Zukunft. Der Ermittler ist mit seinem Sohn im Six Flags Park und ist bei irgendeiner Stuntshow. Und da fällt ihm brühwarm die Schuppen von den Augen, so sagt man das nicht.
Fallen ihm brühwarm.
Die Schuppen von den Augen.
Brühwarm vor allem.
Und zwar einer der Artisten in dieser Show schießt ein rot-weißes Kletterseil mit einer Armbrust über die Manege, um daran rumzuklettern. ganz wie ein sandiger kleiner Kamerad, den er irgendwoher kennt. Und er ruft daraufhin sofort Verstärkung. Und wir erfahren dann in dem Epilog, dass offensichtlich das Sandmännchen geschnappt wurde. Zum Epilog gibt es übrigens noch ein, zwei Fragen, da kommen wir gleich zu.
Kommen wir gleich zu.
Wir hatten euch gefragt, nee, erstmal sag ich, bevor wir euch gefragt haben. Nee, stopp, erst fragen wir euch.
Ja, erst fragen wir euch.
Okay. Von euch haben überraschenderweise, muss ich sagen, 73% gesagt, sie ist wahr und 27% nur, sie ist falsch. Denn ich fand sie sehr klar falsch. Vielleicht kostet mich jetzt meine Überheblichkeit ja auch einen Euro, wir werden es gleich sehen. Aber mit dem Seil und der Armbrust war ich raus. Also wenn die Geschichte wahr ist, dann sage ich, dass das auf jeden Fall was ist, was nicht stimmt. Aber anhand dessen würde ich sagen, ist es einfach irgendwie albern, dass der mit der Armbrust da, also habe ich ja auch schon, glaube ich, in der Folge gesagt, dass so die eine Sache, die er beruflich macht, er dann nutzt, um da hochzuklettern, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das hast du reingemacht, um so ein Wiedererkennungszeichen zu haben, woran man den dann erkennen kann. Ja, Punkt.
Tja, also zwischen 1997
Nein.
und 2003 kam es in Chicago.
Du erzählst doch Scheiße.
Zu keinen bestimmten Vorfällen, die ein Sandmännchen verursacht haben könnte. Nee, die Geschichte ist ausgedacht. Tatsächlich, hast du recht. Allerdings habe ich, also ist mein Plan dann ja scheinbar gar nicht aufgegangen, weil ich habe eigentlich gedacht, ich mache es wirklich so speziell wie möglich, damit es so auffällig, unauffällig ist.
Damit du so ein Fake-Christoph
hast. Dass man so denkt, so wie zum Teufel kommt, also ne, so wie zum Teufel kommt man darauf, dass der mit einer Armbrust da jetzt hoch und warum, also ich dachte so, das ist vielleicht genau das, warum das am Ende dann doch vielleicht so ein bisschen real ist, weil es so weit hergeholt ist. Ich könnte ja auch sagen, der klettert da hoch oder hat eine Strickleiter oder irgendeinen Scheiß, aber ich dachte, ich mach's ultra speziell.
Der Plan ist, glaube ich, gut. Also ich glaube, dieser Plan, was ultra spezifisches zu nehmen, wo du sagst, okay, aber das denkt man sich doch nicht aus. Aber das, was du dann im Endeffekt dir ausgedacht hast, ist halt einfach so rein von dem, in meinem Kopf ist halt so, okay, das ist voll laut, diese Armbrust. Das hält auch nicht einfach so. Wo macht er die fest?
Das Problem war,
da waren so viele Fragezeichen.
Ja, das Problem war, ich hatte am Anfang, also in dieser ganzen Überlegung, wie er da jetzt hochkommt, war ich ganz schnell bei einem Enterhaken.
Stelzen hätte ich genommen.
So, das ist auch nicht schlecht. Aber bei so einem Enterhaken.
Heißt die Geschichte, der Stelzenmörder.
Und Enterhaken wusste ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Weil wenn du jetzt einen Enterhaken denkst, dann denkst du an dieses Ding, was man über irgendeine Brüstung wirft, über ein Geländer wirft, was sich da so.
Ich hab so ein Ding, hab ich schon mal erzählt?
Das erzählst du gleich.
Ja.
So, und dann bräuchte ich aber irgendwie was, und ich habe dann auch gesucht, ob das Militär das hat oder so. Also so von wegen, dass die wirklich irgendwas durch so eine Holzwand schießen, weil in den USA, das ist ja alles aus Holz da. So, das ist vor allem die Dachschrägen. Und dann schießt du da halt so einen Bolzen rein, der klemmt da drin, und dann hast du da so, keine Ahnung, 300 Kilo Last, so wo du. So, das war der Gedanke dahinter. Und dann habe ich jetzt nicht besser beschreiben können, als der schießt da halt einen Armbrustbolzen rein. Und dann dachte ich so, okay, wo ist der Link? Na, in dieser bescheuerten Show am Ende gibt es dann den einen, der eben mit der Armbrust da die Seile verschießt. Und genau, also so ist es dann ja auch aufgelöst worden. Und du hast den Köder leider nicht gefressen.
Nein.
Genau, und auch das Katzenstreu, das dachte ich so, das ist einfach so speziell. Vielleicht ist das einfach das, was die Geschichte wahr macht am Ende.
Das Katzenstreu hat mich auch gewundert, weil ich so dachte, okay, Katzenstreu.
Das hat keinen Bezug, es war einfach so, ich fand es einfach ultra pervers, dass der Typ Katzenstreu nimmt. Wahrscheinlich auch am besten noch aus seinem benutzten Katzenklo oder so.
Vor allem für mich war auch so die Frage, warum, wenn er dann die einfach nur ersticht?
Weil er krank ist.
Ja,
weil
gut,
er einfach ein krankes Schwein ist.
Du weißt, der tänzelt auf seinen komischen Ballettschuhen über das Seil rein mit einem Eimer Katzenstreu und einem Messer. Das ist so richtig random.
Und ich wollte auch am Anfang, das hatten nämlich auch ein paar geschrieben, am Anfang, und ich hatte nicht irgendwie E.T. Hoffmanns Story im Kopf, von dem haben auch alle geschrieben. Das
hast du?
Kenne ich nicht, kannte ich nicht, wusste ich nichts von, wirklich nicht. Mhm. Meine Uridee war halt was über das ein böses Sandmännchen eigentlich zu machen, und meine Uridee war auch eigentlich was Übernatürliches zu machen. Also so eine Art Monster zu nehmen, was Augen raus, ich habe auch wirklich gesagt, Kinderaugen rausschneiden und fressen und so, und dann war ich aber so, dann ist das schon wieder so eine, dann ist es vielleicht eine mehrere, weniger crimey, aber dann gruselig, aber dann ist es, okay, die ist auf jeden Fall ausgedacht. Gut, klar, du hast dann am Ende ja auch gesagt, na, das kann ja dann aber auch so eine wahre Origin-Story sein, so eine Sage.
Ja.
Das hatte ich dann gar nicht im Kopf. Ich wollte einfach so ein bisschen vermeiden, dass es jetzt schon wieder so eine ganz klare, okay, Christoph hat schon ein Monster aus der Kiste geholt. So, hätte ich Lust drauf gehabt, aber da war dann irgendwie mein Plan, euch alle, und das hat ja auch in der Summe am Ende geklappt, euch Hops zu nehmen und reinzulegen mit einer ausgedachten, ja, gruseligen Crime-Geschichte.
Aber ich fand, die hat auch genau so gut funktioniert. Das i-Tüpfelchen war ja, wie auch viele bemerkt haben, dass der Aufbau, der so 3 Fragezeichen hörspielig war.
Ja, ich weiß nicht, ob das an dem Aufbau lag oder ob das an dem einen Sound lag.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Es lag hauptsächlich an dem Sound. Ich glaube, das macht schon ganz, ganz, ganz viel aus. Aber der Aufbau war auch so mit so Erzähleranfang, dann verschiedene Szenen, durch die man durchgeht mit Zeit dazwischen und sowas. Und das funktioniert nicht, glaube ich, bei zu übernatürlich.
Das stimmt auch. Aber ja klar, diese Melodie, die ich da gefunden habe, es war ein absoluter Zufallstreffer. Und dann habe ich hab das dann Josh geschickt und meinte, wie findest du das? Ich find's geil irgendwie. Und Josh fand's auch, glaube ich, ganz gut. Und dann haben wir das, glaube ich, gleich zweimal eingebaut. Und,
wahrscheinlich hört man das ab jetzt jede dritte Folge irgendwie.
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ja, das hat mich gefreut, dass das irgendwie vielen nochmal so zurück in ihre vielleicht Kindheit gebracht hat, eben was 3 Fragezeichen angeht oder eben diese Vibes da gab.
Mhm. Ja. Das Ende. Am Ende kauft ja jemand eine Zeitung. Ich habe auch beim ersten Hören gedacht, okay, ist das jetzt der Killer und der wurde nicht erwischt? Ist das einfach nur, Mut, um zu zeigen, also so Mut, M-O-O-D, nicht M-U-T, sondern so, um zu zeigen nochmal, okay, damit du quasi die Schleife zumachst von wegen, oh, er wurde wirklich gefasst.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, es hat ein paar Leute verwirrt, weil ich das, glaube ich, ab und zu mal mache, dass ich dann so, ne, Mann mit Hut und plötzlich. In dem Fall war es einfach ein Mann mit Hut, aber viele Hörerinnen und Hörer haben gesagt, okay, die fangen dann, glaube ich, wirklich an mittlerweile so, okay, Mann mit Hut, wo kommt der Hut vor? Der eine hat sogar geschrieben, der bestellt einen klaren, ist das der Detective, weil der in einer Szene Wodka trinkt.
Ja.
Fand ich mega geil, zurecht kombiniert. Habe ich mir am Ende nichts mehr gedacht, ich wollte
es. Liebe Person, die ja kommentiert hat, hast du Christoph ein bisschen zu viel zugetraut.
Ah, du Arsch. Genau, und ich war mir unsicher, ob ich es enden lasse bei. Wo er sagt, ja, ich schicke die Kavallerie los, aber du schnappst dir mal deinen Sohn, hältst ihn im Hintergrund, und dann sagt er, aber na sicher, log er und holte seine Dienstwaffe raus.
Ja.
Da hätte ich es ja enden lassen können, dann wäre es halt.
Das so andere, also das Ende, was du jetzt hattest, hatte ich auch das Gefühl, das ist so wie so ein Twist nochmal.
Ich wollte halt nicht sagen, eine Woche später feierten sie sich im Präsidium, dass sie ihn endlich hatten und es gab
einfach weglassen.
Ja, hätte ich auch machen können.
Offene Enden, Christoph. Ich bin großer Fan von offenen Enden, wie du vielleicht weißt von meinen Geschichten.
Irgendwie wollte ich das aber beenden, dass man den Typen gekriegt hat. Und das war ein bisschen kryptisch vielleicht, ja. Aber ich habe mir noch mal ein, zwei Notizen gemacht zum Sandmännchen. Beziehungsweise zum Sandmann. Denn ich eifere jetzt mal einfach unserem fleißigen Josh nach und mache jetzt auch mal so eine tolle Auflösung.
Ist immer gut.
Denn es gibt
Josh als Beispiel nehmen ist nie verkehrt.
Viele haben ja eben vom Sandmann auch geschrieben, dass sie da irgendwie diese E.T.A. Hoffman-Geschichte kennen. Und der Sandmann, kann ich ja erstmal vorweg sagen, ist eine Sagengestalt aus der europäischen Mythologie. Und laut dieser Urmythologie besucht er abends die Kinder, streut Sand in die Augen, welcher den Schlaf bewirkt und Träume entstehen lassen. Und diesen Schlafsand reibt man morgen eben aus den Augenwinkeln. Das ist der Schlaf in den Augen. Also es gibt noch mehrere Sandmännchen auf der Welt. Es gibt zum Beispiel in der keltischen Religion gibt es den Genius Cuculatus. Das ist ein Schutzgeist und Kapuzendämon. In der griechischen Mythologie bringen die Oneiroi die Träume. Das sind auch Dämonen und Söhne oder Brüder von Hypnos. Die sehen aus wie Fledermäuse. Und Morpheus ist ein Sohn des Schlafgottes von Hypnos. Und dieser gilt als der verantwortliche Gott der Träume und Visionen.
Deswegen heißt er auch bei Matrix so.
Morpheus, ja, stimmt, das kann gut sein. Dann gibt es vor allem zwei große Klassifizierung zum Sandmännchen oder zum Sandmann. Das Sandmännchen, sage ich da noch was zu. Es gibt nämlich einmal eben den Kinderschreck. Da gibt es eben in der westeuropäischen Folklore ganz viele Schreckenfiguren. Ich glaube, den einen oder anderen haben wir hier auch schon mal bestimmt thematisiert. Wie zum Beispiel den ziegenartigen Nachtbock, den Nachtkrab, den Nachtgiger, den Bummelux, den Nachtraben oder im Hunsrück die Nachseil, die Nachteule.
Was ist ein Bummel-Look?
Ja, das ist alles so der böse Sandmann, okay, sozusagen. Ja. Und dann gibt es eben auch die Schauernovelle Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Und
müsste der denn nicht Hoffman heißen, wenn du ETA sagst?
Oder heißt ETA Hoffman, ja. ETA Hoffman. Sucht euch was aus, Leute. Und da ist es eben auch einfach so eine Kinderschreckfigur. Und wenn der kommt, dann verbreitet er Furcht und Schrecken. Und da ist der Sand eben eine gefährliche Waffe, wenn er den in die Augen streut. Ah. Und die Amme sagt dann irgendwie zu den Eltern, dass der Sandmann, also es ist Zitat jetzt, ich lese es nochmal vor. Böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel, wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.
Das habe ich schon mal gehört irgendwo.
Hast du es gelesen?
Weil ich habe vorhin noch gedacht bei diesem Augendingsbums, dass ich irgendwann was gehört habe von irgendeinem Vieh, was nachts kommt und die Augen rausnimmt, also in so einem Sack sammelt. So. Aber vielleicht, ja. Weiß ich nicht genau.
Ich wollte sowas wirklich schreiben. Also mit Augen rauspicken oder rausreißen oder so, ohne dass, ich meine, gut, Sandmann, Sand ins Auge, Augen rausreißen, ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass man da selber drauf kommt, ohne jetzt diese Geschichte zu kennen.
Du hättest machen können, der reißt die Augen raus und man findet die Leichen der Kinder und die Augen sind voller Sand am Ende, statt dem Augen.
Die Höhlen.
Ja, deswegen ist das Sandmännchen.
Das wäre auch geil. Hm. Genau, also das ist sozusagen die eine Klassifizierung eben des Kinderschrecks vom Sandmann, also mit diesen ganzen verschiedenen Figuren und eben vor allem diesem Sandmann von Hoffman. Und dann gibt es eben noch den Träumebringer, den wir auch natürlich alle irgendwie kennen und als Kind auch kennengelernt haben. Und diese Gestalt basiert vor allem auf den Erzählungen des dänischen Märchendichters Hans Christian Andersen. Der hat nämlich die Titelfigur des Sandmännchens auch geschrieben und der heißt in Skandinavien Ole Lukoje. Also auf Deutsch würde das übersetzt heißen Ole Augenschließer. Und dieser kommt regelmäßig vorm Schlafengehen besucht die Kinder und verschließt ihnen die Augen mit süßer Milch. Und dann erzählt er denen eine kleine Geschichte.
Süß.
Genau. Ich kann auch noch mal daraus was zitieren. Es gibt niemand in der ganzen Welt, der so viele Geschichten weiß als Ole Lukoje. Er kann ordentlich erzählen. Von seinen zwei mitgebrachten Regenschirmen spannt er den Bebilderten auf über die guten Kinder, woraufhin diese in lebendige Träume versinken. Den anderen ohne Bilder über die Unartigen, die daraufhin gar nichts träumen.
Hm.
Also die einen träumen was Schönes und die anderen einfach nicht. Aber da ist nicht irgendwie, da ist niemand irgendwie böse. Genau, vom Sandmännchen oder vom Träumebringer-Sandmann gibt es auch verschiedene Varianten. In Skandinavien ist das eben der Ole Lukoje. In den Niederlande oder in den Niederlanden, in Holland heißt der tradierte Sandmann Klaas Waag. Und in Österreich gibt es den Pechmandel bzw. das Pechmännlein. Und in Österreich hat das Sandmännchen bzw. das Pechmandel einen Strick bzw. eine Schnur und er hängt dich, damit du stirbst und für immer schläfst. Nein, es hat einen Strick und eine Schnur in seiner Tasche und eine Büchse voll mit Pech oder Baumharz. Und der schleicht dann eben heimlich in die Zimmer von den Kindern, streicht ihnen ein bisschen Zirpenpech, also diesen Pech, den er mit hat, über die Augen. Und dadurch fallen die Augen sofort zu und sie schlafen. Was der mit der Schnur macht, ist nicht ganz klar.
Der hat einfach eine, aber es wird nicht gesagt, was er damit macht. Okay.
Es gibt eine Theorie, dass es das gefesselt sein, in Anführungszeichen, der Glieder im Schlaf andeutet. Also, dass du einfach...
Ah, die Bewegungslose.
Genau, ja, ja. Genau, es gibt auch ein Lied dazu, in Tirol vor allem, das geht wie folgt. Kommt's Pechmandel mit der Schnur, druckt dem Kindel die Augen zu. So. Und dann gibt es natürlich
Kannst
auch noch...
Kannst du das einmal singen in der Originalmelodie?
Nein, weiß leider nicht, wie die geht. Und dann gibt es natürlich auch noch Unser Sandmännchen, die deutsche Kindersendung, die eben auch sich die Grundlagen des Ur-Sandmännchens natürlich auch genommen haben. Und ein kleiner Fun-Fact zum Sandmännchen. Das wird seit 1959 produziert und ist damit die längste Fernsehserie der Welt.
Das wird immer noch produziert?
Ja.
Ich dachte, das gibt es schon lange nicht mehr.
Die längste Fernsehserie der Welt. Die hat auch echt, also das Lied hat auch irgendwie schon ein paar Goldene und sowas abgeräumt. Also das ist eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche.
Gibt es da so einen modernen Trap-Remix für die Kids von heute?
Wahrscheinlich schon. Ich wette ja.
Ja, wahrscheinlich. Wenn man bei YouTube jetzt guckt, gibt es bestimmt einiges.
Ja, also und ich kann auch sagen, ich benutze dieses Lied jeden Abend, wenn ich dran bin.
Selber schlafen muss.
Meine Tochter ins Bett zu bringen. Nee, wirklich, dann nehme ich das. Hab mir auch tatsächlich, weil ich mir eine Strophe nicht merken kann, es sind ja 3 Strophen, und die eine Strophe ist auch so irgendwie so, wenn wir das Rundfunkliedchen singen und so. Ist ganz, ja, es ist ganz speziell und die kann ich mir nicht merken und deswegen habe ich mir die 2. Strophe immer selbst ausgedacht. Aber die ist auch viel schöner.
Sing mal.
Tildi, liebe Tildi, jetzt geht es schon ins Bett. Ich wünsche dir eine gute Nacht, süße Träume und einen schönen Schlaf. Ich hab dich lieb, mein Schatz.
Ja, oh, goldig.
Ja, genau. So viel dazu. Der Sandmann, eine angesiedelte Sagengestalt aus der europäischen Mythologie, und meine Geschichte war nur ausgedacht. So, und jetzt machen wir direkt weiter mit Joschs Geschichte. Mit Josch, seiner Geschichte. Und zwar hieß sie Salzige Erinnerungen. Mhm. Und dort ging es um, ob ich das wieder alles jetzt richtig zusammenkriege hier mit Hauke und Mauke und Hansen und Jansen.
Haukes Mauken.
Also es geht eigentlich um eine Familie, die eben schon seit langer, langer Tradition eben auf eine sogar der nordostfriesischen Inseln lebt. Und der jüngste Sohn, sage ich mal, der sein Glück in Frankfurt im Bankenviertel versucht hat, kommt irgendwann wieder zurück, weil er total gestresst ist von seinem Job und einfach mal wieder raus muss und nimmt sich, glaube ich, so ein Sabbatjahr. So. Ich glaube, es wird ihm sogar gesagt, dass er den Job auch auf jeden Fall nach einem Jahr wieder zurückkriegt und da weitermachen kann, wo er aufgehört hat. Auf jeden Fall wohnt er dann in der Nähe seines Elternhauses, glaube ich, in so einem alten Reetdachhaus am Wasser in der Nähe von einem Leuchtturm. Und ja, merkt da schon nach relativ kurzer Zeit, dass es da irgendwie nicht ganz koscher ist und da seltsame Sachen passieren. Wir wissen auch schon, was da für Sachen passieren, denn bevor die Geschichte um den jüngsten Sohn, ich weiß wirklich nicht mehr, wie der heißt, die heißen alle irgendwie Tjark und Hauke und so. Also, bevor das aber losgeht, ist sein Onkel oder Ur-Ur-Onkel oder so, der war auch schon in dem Haus und der geht auch schlafen und plötzlich fühlt er, wie es sehr, sehr feucht um ihn herum wird. Und ich glaube, auch Wasser anfängt auf ihn zu tropfen, auch Salzwasser, das ist ganz, ganz unangenehm. Und alles ist feucht und er guckt dann aus dem Fenster und sieht dann auch in der Nähe vom Leuchtturm jemanden, eine Figur, die auf ihn, ja, die immer näher kommt. Und dann ist die Geschichte auch sozusagen vorbei. Wir springen 100 Jahre eben in die Zukunft und sind dann eben bei dem jüngsten Sohn, der aus Frankfurt kommt und in das Haus kehrt. Und wir hören dann auch so ein bisschen, dass man sich diese Geschichte dieses Uronkels, der da eben in diesem Haus schon mal dieses Nasse kennengelernt hat, sich da erzählt und ihm auch wohl die Hand abgehackt wurde, abgefallen ist. Das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall hat man die schwarze Hand von ihm vor der Tür gefunden. Und es soll da irgendwie wohl so ein bisschen spuken. Das wissen wir auf jeden Fall. So, und es spukt dort auch, denn auch der jüngste Sohn lernt diesen Geist kennen, der ihn da besucht. Denn auch ihm wird plötzlich ganz feucht zumute und salzig. Und dort ist es aber dann so, dass dieser Geist sogar in das Haus reinkommt und auf eine Bodenluke zeigt. Und der Junge hört dann auch auf den Geist, macht diese Luke auf, holt da was raus, findet da ein Logbuch, liest dann in diesem Logbuch. Und nachdem das Buch gelesen wurde, wissen wir auch, wer der Geist ist. Nämlich sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßopa, der von seinem Sohn getötet wurde. Die waren nämlich so eine Art, ja, so, die haben so Leichenfledderer und Leichensammler, die haben da die Wracks und Teile eingesammelt, wenn da Leute zerschellt sind, oder haben auch, glaube ich, so Müll und Schrott und sowas eingesammelt im Meer. Und der Vater hat seinen Sohn da bei der Arbeit wohl auch immer mal, ja, so ein bisschen Ansagen gemacht und ihn eben nicht ganz so respektiert. Und irgendwann ist dem Sohn der Kragen geplatzt und er hat ihn eben in die See geworfen und dann ist er ertrunken. Und das möchte dieser Geist, dass das rauskommt und dass das endlich mal klargestellt wird. Und in dem Moment, wo es klargestellt wird, verschwindet der auch und die Geschichte ist vorbei. Quasi. Genau. Das ist es eigentlich. Ich habe dazu ja schon gesagt, interessant, interessant, warum eigentlich ja nur ein Mordopfer so zu einem Geist wird, der so unruhig ist und auf jeden Fall geklärt haben möchte, dass er eben nicht bei einem Unfall oder sonst wie zu Tode gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar irgendwas überhört habe, wo da eben genau der Knackpunkt liegt, warum das wichtig ist. Aber das werden wir vielleicht gleich erfahren. Genau, ich fange mal aber an, was ihr gesagt habt. Und zwar ist das bei euch ein bisschen anders wie bei meiner Geschichte. Und zwar sagen 31% von euch, dass es wahr ist, und 69% sagen das Gegenteil. Ich muss sagen, ich habe eigentlich ziemlich schnell gedacht, dass das eine wahre Geschichte ist. Ich habe gedacht, das ist so... Ja, so eine norddeutsche, ostfriesische, Gruselgeschichte, Sage, die es da gibt, von dem Geist da am... Das Ende hat mich ehrlich ein bisschen zweifeln lassen, weil ich das einfach so ein bisschen unsinnig fand, warum jetzt da dieser Tote da irgendwie einen auf den macht.
War doch nicht einen auf den.
Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass das eine wahre Geschichte ist und dass irgendwie so eine Art alte Seemannsgarn... Story ist, die man da kennt. Und ich habe mich beim Hören der Geschichte sogar schon, das sage ich jetzt aber nicht, aber da habe ich mich schon irgendwie darauf festgelegt, dass es auch eben bei den Hansens ist und dass die Namen auch so stimmen. Irgendwie passt das für mich.
Also die Namen stimmen nicht, denn es gibt keine Überlieferung, dass sowas so passiert ist, aber es beruht auf einem wahren oder auf einer Legende von einem Wesen und ist daher nach unseren Regeln wahr. Und zwar...
Da sind wir ja gespannt, ob wir uns vielleicht streiten wieder. Aber ich höre.
Und zwar geht es um einen Gonga. Das ist eine Legende aus dem norddeutschen Raum, spezifisch Amrum und Sylt. Und das ist ein Wiedergänger. Gonga,
ach stimmt, Amrum hast du auch gesagt, ne?
Spielt auch alles stimmt. Auf Amrum. Ja. Gonga kommt von Niederdeutsch gehen anscheinend. Und Gonga sind welche, die nachts aus dem Ozean oder aus ihren Gräbern kommen, um die Lebenden heimzusuchen. Also so eine Art... Zombies, wenn man so möchte. Dabei tragen sie immer die Kleidung, in der sie gestorben sind oder beerdigt wurden. Und es gibt halt verschiedene Gründe, warum man ein Gonga wird quasi. Und davon hängt halt stark ab, wie du dich verhältst.
Bitte? Ich muss da mal kurz reingrätschen, weil ich schon beim ersten Mal das gedacht habe. Es gibt doch einen Film.
Ja, kommen wir gleich noch zu.
Gonga.
Genau, das heißt, wenn sie dann zum Beispiel ertrunken sind, wie in meiner Geschichte, dann sind sie halt immer durchgehend nass von Meerwasser und das tropft auch unentwegt von deren Kleidung.
Ah, okay.
Und Gonga können zum Beispiel auch Selbstmörder sein oder Gotteslästerer oder Ungläubige. Aber auch, was ich ganz interessant fand, Menschen, die zum Beispiel Grundsteine versetzen oder Land verwüsten. Das heißt, wenn du einen Grundstein versetzt hast, sodass dein Grundstück ein bisschen größer ist als das vom Nachbarn, unrechtmäßig, dann findest du keine Ruhe und wirst ein Gonga.
Warte, warum ist dann unser Ur-Ur ein Gonga?
Wenn ein Seemann auf dem Meer stirbt und die Leiche nicht geborgen wird, dann kann er als Gonga zurückkehren, um die Nachricht seines Todes zu überbringen. Und zwar teilweise auch Generationen später, also sehr, sehr, sehr viel später. Das war bei mir halt einmal 100 Jahre später und einmal 200 Jahre später.
Okay.
Dabei geht ein Gonga dann um das Haus und versucht halt reinzukommen, löscht Lampen mit seinen nassen Fingern. So, deswegen kann er die Lampe auch nicht mehr anzünden, weil die halt nass ist, weil er mit seinen nassen Grabschern den Docht angefummelt hat. Gonga legen sich auf die Decke schlafender Personen, hinterlassen dabei überall Salzwasser. Und wenn man sich in seiner Nähe befindet, dann ist es ein bisschen wie mit Dementoren. Man fühlt sich plötzlich ganz, ganz traurig und betroffen. So ein Gefühl der Trauer überkommt dich. Und ja, beruhigen kann man halt einen Gonga, je nachdem, warum er rumgongt. Wenn jemand falsch beerdigt wurde, halt neu bestatten.
Neu beerdigen.
Neu bestatten. Unschuldig Ermordete bringen teilweise auch Nachfahren um sich zu rächen.
Unschuldig Ermordete?
Ja. Du meinst, es gibt auch, stimmt. Also sagen wir Ermordete, Mordopfer, Gonga bringen auch Nachfahren um. Selbst wenn es nicht der Nachfahre ist, der dich getötet hat.
Moment. Mordopfer, die zum Gonga werden, tun was?
Bringen ihre Nachfahren um.
Warum?
Um sich zu rächen an ihrer Blutlinie. Also nicht ihre Nachfahren, sorry, die Nachfahren des Mörders.
Das sind ja Arschgeigen. Was können die denn dafür?
Naja, aber wie willst du dich doch sonst rächen, wenn du immer nur rumgongst und du hast keine Wahl? Ja. Irgendwas musst du machen.
Pech gehabt.
Hast unendlich viel Zeit. Irgendwas,
nicht zum Gonga werden.
Irgendwas, hast ja keine Wahl, wenn dich jemand ermordet und du auf Amrum rumhängst. Gonga töten durch reine Berührung. Wenn du einen Gonga anfasst, dann zum Beispiel mit der Hand.
Ja, aber warte mal eben.
Ja.
Ich lass dich erstmal ausreden. Oder bist du fertig?
Nee, ich bin noch nicht fertig.
Ja, dann mal weiter.
Also, Gonga töten durch eine reine Berührung. Das heißt, wenn man einem Gonga die Hand gibt oder ihn mit der Hand berührt, dann wird deine Hand schwarz und fällt ab und verbrennt oder verfault und du stirbst.
Das heißt, der ist auch noch gestorben, der Onkel, ne?
der vor 100 Jahren ist gestorben. Ja, genau. Der war tot, wurde tot draußen gefunden und seine Hand war ab. Genau, und auf See Verstorbene, wie halt unser Tjark, die besuchen so lange ihre Nachfahren, bis man sich an sie und ihren Tod erinnert. Die finden nur dann Ruhe, wenn deine Nachfahren wissen, wer du bist und dass du gestorben bist und wie du gestorben bist. Und deswegen besucht Tjark...
Nochmal, hab mich zugehört. Nochmal.
Was ist denn heute los?
Warte, ich war gerade in Gedanken, ich habe seine eigene Theorie gerade verfolgt im Kopf. Sag nochmal.
Also, wenn du auf See gestorben bist, wie unser Tjark, dann besuchst du deine Nachfahren so lange, bis die sich an dich und deinen Tod erinnern.
Ja.
Das ist der Grund, warum Tjark auch unterwegs ist. Der geht immer wieder
genau.
zu seinen Verwandten
zurück.
Und geht da so lange hin, bis sie sich daran erinnern, wer er ist und dass er gestorben ist und wie er gestorben ist. Und nur dann findet er Ruhe und löst sich auf.
Mhm. Ja. Ich habe immer noch ein Aber, aber ich bin immer noch am Baden.
Nee, sag doch mal Aber.
Warum... Weil, ich weiß nicht, ob du dich da dann in dieses, nicht Plothole will ich nicht sagen, aber ob du dich da in die Bredouille geschrieben hast, weil, so wie du das jetzt erzählst, müsste es ja eigentlich so sein, wenn sein Mörder nicht sein Sohn gewesen wäre, sondern irgendein Stecksmann. Ne, irgendwer.
Irgendwas Mann?
Irgendein Decksmann auf dem Schiff oder irgendjemand.
Ach, Decksmann.
Ja, genau,
okay,
irgendjemand.
Ja.
Dann hätte der Gonger ja die Nachfahren von seinem Mörder umgebracht und gleichzeitig bei seiner weiteren Familie, die vielleicht ohne, also die weiter entsteht, die würde er besuchen und sagen, hier, stell das mal klar.
Stellt das mal klar.
So.
Nee.
Hast du ja gerade gesagt.
Nee.
Er fährt zu seinen Nachfahren und sagt denen, wo er gestorben ist.
Ja.
Und er tötet die Nachfahren seines Mörders.
Das ist nicht, dass er beides machen muss. In meinem Fall will der eigentlich nur seinen Nachfahren
aber
sagen.
Aber warum tötet er dann diesen Onkel?
Er tötet ihn nicht. Der Onkel fässt ihn an und deswegen stirbt er. Weißt du,
warum geht der da nicht mal einen Schritt zurück? Ist der blöd?
Der Gonger streckt seine Hand aus und zeigt halt, will halt wohin zeigen.
Aber der Gonger war doch noch gar nicht drin, oder? Der war draußen noch.
Der war erst schon bei ihm drin, deswegen ist der ganze Bude nass. Und dann trifft er ihn aber draußen.
Weg.
Ja, dann stiefelt er draußen rum in seinen nassen Stiefelchen.
Also hat der Gonger den gar nicht aus bösen Gründen umgebracht?
Nee. Aber wenn du keine Ahnung vom Gonger hast und einfach erstmal antatscht, dann hast du Pech.
Und warum macht der Gonger das dann zum Beispiel? Also hat der Gonger dann entschieden, okay, ich bringe euch jetzt nicht um, obwohl ihr die Nachfahren meines Mörders seid. Und
ja,
aber gleichzeitig...
Sind
das
seine eigenen Nachfahren? Vielleicht hat er keinen Bock, die zu töten.
Also das kann er schon noch dann entscheiden.
Musst du ihn fragen. Mein Gonger auf jeden Fall wollte einfach
Dein
nur...
Dein Gonger kann das, ne?
Mein Gonger wollte einfach nur sagen, ey Leute, guck mal bitte. Das gibt hier einen Grund, warum
der
ich hier
alte Gonger,
keine Ruhe finde.
Der haut auf den Gong. Das wäre geil, wenn du es eingebaut hättest.
Ein Gong.
Wenn immer noch ein Gong ertönt.
Also, es gibt auch einen Film, wie so oft. Und in diesem Fall ist es ein ganz besonderes Schmankerl, was ich ehrlicherweise ganz gerne mit dir gucken würde, Christoph.
Oh nee, Digga, so einen deutschen Kackfilm.
Und zwar ist der von 2009, er heißt Gonger, das böse Vergnügen. Und ich habe ein paar Ausschnitte gesehen.
Von 2009 ist der sogar.
Ja, es gibt auch Gonger 2. Warte, wie hieß der denn nochmal? Gonger 2... das böse Kett zurück.
Oh Gott. Und geht's da auch um so ein Ding?
Da geht's auch um so ein Ding. Da geht's um einen Jungen, der im Wattenmeer ermordet wurde von seinen Mitschülern irgendwie und der sich dann rächen möchte. Und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, übrigens hat er bei IMDb 3,9 von 10.
Geil.
Und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, sind phänomenal beschissen. Und vor allen Dingen wirken die so, als ob die komplett nachsynchronisiert sind. Von deutschen Schauspielern und dann nochmal nachsynchronisiert. Und es gibt einen ganz besonderen Gaststar in diesem Film. Und zwar spielt Bela B. die Rolle eines Inspektors. Ja, also der Film soll unfassbar schlecht sein. Ich habe fast Lust, den mal irgendwann zu gucken. Aus so einem, wie nennt man das? Masochistisch? Ist das masochistisch, wenn man sich selber quält?
Ja, ich glaube ja.
Mal gucken. Vielleicht berichte ich irgendwann davon. Falls ihr den Film kennt oder Bock habt, den jetzt zu gucken und den nochmal im Anschluss guckt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare zu der jetzigen Folge, ob es eine Empfehlung wert ist oder eher nicht so. Würde mich sehr interessieren.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Ja. Da sind wir ja schon durch hier, wa?
Dann sind wir schon durch.
Dann kann ich ja hier schon mal zuhören jetzt.
Dann kannst du schon mal zuhören.
Hau raus, deine neue Geschichte. Oh, dann muss ich auch noch zuhören jetzt hier, wa?
Machst du doch sonst auch nicht, Christoph. Warum heute anfangen?
Das stimmt nicht. Ich bin immer dabei. Nicht so wie andere Leute hier im Zimmer.
Was ist hier denn noch? Ein kleiner Gonger versteckt.
Ein Gonger sitzt hier, glaube ich, und gongt hier ordentlich.
Meine Geschichte von Folge 116 trägt den Namen Traute Einsamkeit. Es war der 16. September 1986, als sie das Licht der Welt erblickte. Geboren in eine Spirale aus Brutalität und Verbrechen, häuslicher Gewalt und Vernachlässigung. Natürlich wusste ich das damals nicht. Jedes Kind denkt, das eigene Leben unterscheidet sich nicht groß von dem anderer, bis man dann irgendwann das Gegenteil erlebt. Für mich kam diese Realisierung spät, zu spät. Ich kam oft in Schwierigkeiten, schon lange bevor ich überhaupt zur Schule ging. Es war, als würde ich Probleme förmlich anziehen, als ob etwas mich dazu drängte, mich nötigte, zu stehlen und zu schlagen. Ein Floh, der in meinem Ohr saß und mir unentwegt zuraunte. Steck dies ein, hau das kaputt, schubs sie und schlag ihn. Es war wie meine zweite Natur. Es war so leicht, so normal.
Wagen 3 an Zentrale. Wir haben den jungen vorläufigen Gewahrsam genommen. Er heißt Jason Pitts. Er ist mit einer Smith & Wesson Modell 10 in der Schule gesichtet worden. Die Waffe war glücklicherweise leer.
Verstanden, Wagen 3. Irgendeine Verbindung zu den Pitts aus East Colfax?
Der Sohn.
Na dann werden wir sicher nicht zum letzten Mal von ihm gehört haben. Ich gebe eine Meldung an die Child Protective Services raus. Danke, Wagen 3. Es war der 27. März 1997, als ich die Pflegefamilie verlassen musste. Ich habe nie ganz verstanden, warum. Mein Vater hat immer gesagt, dass Schläge ein wichtiger Teil der Erziehung seien. Doch das schien dort niemand zu kapieren. Im Grunde war es mir aber auch egal. Einsamkeit machte mir nichts aus. Mir war endlich klar geworden, was alle immer meinten, wenn sie von der inneren Stimme sprachen. Das, was ich früher als den Floh in meinem Ohr verstanden hatte, den Drang, der mich leitete, das musste diese innere Stimme sein. Jetzt ist es 1999 und ich bin mittlerweile schon 13. Jetzt höre ich die Stimme zum ersten Mal ganz deutlich. Sie hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet und endlich fange ich an, sie zu verstehen. Sie wirklich zu verstehen. Und was sie sagte, gibt Sinn. Ja, natürlich. Ich habe kaum gemerkt, wie ich das Messer aus Vaters Schublade genommen habe. Aber es fühlt sich gut an. Langsam schließt sich meine Hand um den Griff. Kalt, schwer und mächtig liegt es zwischen meinen Fingern. Es tut so gut, nicht alleine zu sein.
Zentrale, hier ist 137. Wir haben einen 1032 und brauchen einen Rettungswagen in 14701 Eagle Street. Ein Junge, vielleicht 11, hat schwere Stichwunden erlitten. Es scheint nicht lebensbedrohlich, doch er verliert Blut. Soweit ich sehen kann, sind jedoch keine wichtigen Organe verletzt.
Rettungswagen ist unterwegs. Braucht ihr Verstärkung?
Nein, Situation ist unter Kontrolle und Täter in Gewahrsam. Jason Pitts, ein 13-Jähriger aus der Nachbarschaft. Wir nehmen ihn mit aufs Revier.
Verstanden, Einheit 37. Zentrale Ende. Es war der Sommer 2003 und ich mittlerweile fast 17, als die Stimme immer deutlicher wurde. In den letzten Jahren hatte sie immer häufiger zu mir gesprochen. Doch ich habe niemandem davon erzählt. Sie beruhigt mich, sie hilft mir und zeigt mir, was zu tun ist. Ich weiß, dass sie mehr ist als die innere Stimme anderer. Wie leid mir die anderen alle tun, dass sie nicht zu ihnen spricht. Sie hat versprochen, mich reich zu belohnen. Sie würde mich nicht belügen. Sie hat Großes mit mir vor. Noch an diesem Abend soll es beginnen. Eine Waffe zu besorgen war leicht. So leicht. Es fühlte sich sofort richtig an, als das kalte Eisen in meinem Hosenbund steckte. Als ob mir die ganze Welt zu Füßen lag. Ein gutes Gefühl. Wann immer ich daran denke, fällt mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ist das Vorfreude? Am Vormittag des 12. November wurde Jason Pitts für den bewaffneten Überfall und versuchten Diebstahl eines Fahrzeugs zu 15 Jahren Haft schuldig gesprochen. Der polizeibekannte Jugendliche wurde nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt, da laut Gutachten ein besonderes Maß an Gefährdung von ihm ausgeht. Eine vorläufige Entlassung sei bei guter Führung jedoch durchaus denkbar, so die Staatsanwaltschaft. Auch ein Sprecher der Polizei äußerte sich erleichtert über das Urteil. Das persönliche Umfeld Pitts sorgte schon seit längerem für Aufsehen. Es war der 3. Dezember 2005, als ich das erste Mal in Isolationshaft gesteckt wurde. In ein einsames Loch, fern von allen menschlichen Stimmen, mit künstlichem Licht, das in meinen Augen brannte. Die Tage hinter Gittern vergehen langsam und doch sind mittlerweile fast 6 Jahre vergangen. Wie viel ich davon alleine verbracht habe, kann ich nicht sagen. Doch ich bin hier drin nicht alleine. Ich bin nie alleine. Er ist da. Er spricht zu mir. Sie denken, sie könnten mich zermürben, mich weichprügeln, mich langsam ermüden, doch er leitet mich. Er beschützt mich. Er flüstert mir liebliche Wahrheiten ins Ohr. Wahrheiten, die nur für mich bestimmt sind. Bald, in nur wenigen Tagen, habe ich ein kleines bisschen Freiheit und er hat schon Pläne für mich. Hast du schon von Willy gehört? Na klar, wer nicht? Pitz, dieser verdammte Hurensohn, hat versucht, Willy zu erschlagen, als er pissen gehen durfte. Glaub nicht, dass sie ihn jemals wieder erlauben, Hafturlaub zu nehmen, auch wenn noch 10 Großmütter von ihm beerdigt werden. Ja, zum Glück ist Willy wohl nicht viel passiert. Blaues Auge und kaputte Handknöchel. Hat Pitz wohl ganz schön einen aufs Maul gegeben dafür. Und jetzt macht er entspannt eine Weile krank. Schon nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, das wäre es mir nicht wert, mich auf eine Schlägerei mit dem kranken Psycho einzulassen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Chris und Charlie nicht vor der Tür gewartet hätten. Es war der 30. Juli 2013, als ich den ersten Fuß vor die Tür vom Knast setzte. Freiheit. Oh, wie süß sie roch. Ich habe viel gehört über Insassen, die nach Jahren in Haft wie verloren durch die Straßen ihrer Heimat streunten, kaum wiedererkannten, wo sie waren und eigentlich nur wieder zurück wollten. Doch ich bin nicht verloren. Nein, ihr seid es. Ihr alle, verloren in einer Welt, die euch nicht will, allein mit euren Gedanken, mit euren Lügen, euren Sünden. Er hat Großes mit mir vor. Die Abendluft ist warm heute Abend und der Park schon fast komplett leer. Jetzt muss die Sonne nur noch verschwinden, dann ist es soweit. Ich bin verborgen, versteckt. Es ist leicht, wenn man sich keine Gedanken machen muss. Ich bin mir sicher, sie werden kommen. Er hat mir gesagt, wie ich sie anlocken soll, wie die Falle zuschnappt. Nur noch ein paar Minuten und er wird bekommen, was er will.
Zentrale, hier 167. Ich habe 2187 im Spring Lake Park, Ecke 18. Straße und Farnham Street. Er bitte Verstärkung.
Verstanden, 167. Verstärkung ist unterwegs. Gibt's Hinweise zum Täter?
Vom Täter keine Spur. Sieht aus wie ein Überfall. Die Opfer sind beide männlich, vermutlich Anfang 30. Auto und Taschen scheinen durchsucht worden zu sein. Gleicht aber mehr einer Hinrichtung. Beide wurden mit Kopfschüssen aus nächster Nähe getötet.
Es war der 19. August 2013, als er mir zum ersten Mal seinen Namen verraten hat. Oder habe ich ihn nur zum ersten Mal verstanden? Ein Name so mächtig wie seine Göttlichkeit. Erebus. Seine Stimme ist lauter denn je und ich verstehe ihn ganz genau. Seine Stimme hallt in meinem Schädel, vibriert in meinem Kiefer und erfüllt mein Herz. Er spricht von Verrat, von Lügen. Wie Judas Jesus verriet, so werde auch ich verraten. Doch Erebus schützt mich, warnt mich. Ich werde den Lämmern nicht zum Opfer fallen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich werde mich von dem Ballast befreien und die Verräter verraten. Nichts kann mich aufhalten.
Wagen 2 an Wagen 15. Wir haben gerade den leblosen Körper von Curtis Townsend gefunden. Hinterhof, Ecke 18. Straße und Clark Street. Brauche hier Unterstützung beim Abriegeln des Tatorts.
Hier Wagen 15. Verstanden, sind auf dem Weg. Ich vermute, Krankenwagen ist schon unterwegs.
Den können wir uns, glaube ich, sparen. 2 Schüsse in den Rücken. Der halbe Hinterhof ist voller Blut. Muss hier schon eine Weile liegen. Der Hausbesitzer hat ihn nach seiner Nachtschicht hier gefunden.
War eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Townsend sich mal mit dem Falschen anlegt. Es war der 21. August 2013, als ich mit dem Geschmack von Blut im Mund erwachte. Es war Erebus, der mir das salzig-metallische Aroma auf den Gaumen gelegt hatte. Es war unmissverständlich. Er verlangte mehr Blut, mehr Opfer, mehr Chaos. Kaum zu glauben, dass ich vor nicht mal 4 Wochen noch hinter Gittern saß. Es war so viel geschehen seitdem und ich hatte noch so viel vor. So viel zu tun. Erebus ist zufrieden mit mir. Ich weiß es. Ich gehorche. Ich bin seine Marionette, sein Werkzeug. Stolz strömt durch meinen Körper. Sanft streiche ich mit meinen Fingern über die Schrotflinte auf meinem Schoß. Ja, sie wird mir gute Dienste leisten, wie ich auch Erebus Dienste leiste. Die Zeit ist nun fast gekommen. Eine blutige Gräueltat ereignete sich am gestrigen Morgen in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Ford Street in Omaha. Kathleen A., eine junge Mutter, wurde von einem unbekannten Täter brutal ermordet, augenscheinlich im Zuge eines schweren Autodiebstahls. Aus einem vorläufigen Bericht der Polizei geht hervor, dass sie mehrere Wunden einer 12-Kaliber-Schrotflinte in Gesicht, Hals und Schulter erlitten hat. Ihr Körper wurde auf der Straße zurückgelassen, nachdem der Täter mutmaßlich ihren weißen Chevrolet Traverse stahl. Kathleen A. erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Die 32-Jährige hinterlässt 4 Kinder. Ihr Wagen wurde 14 Stunden später und 19 Kilometer entfernt gefunden. Ermittler stellten einen kläglichen Versuch fest, den Wagen in Brand zu stecken, der offensichtlich misslungen war. Der unbekannte Täter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß. Es war der 29. August 2013, als sie mich schnappten. Zu schnell. Zu früh. Erebus, wie konnte das passieren? Wo ist seine Stimme? Ich höre sie seit Tagen nicht mehr. Sie stecken mich in diese Zelle, diese kleine, stille Zelle. Wo bist du, Erebus? Sie stellen Fragen, Fragen über Fragen und du bist nicht da, um sie zu beantworten. Soll ich in Rede und Antwort stehen? Ich halte es nicht mehr lange aus. Das Licht brennt in meinen Augen, die Stille zermartert mein Hirn. Ich brauche dich. Du hast versprochen, mich nie zu verlassen, mich zu belohnen. Ist das dein Lohn? Am Morgen des 3. September 2013 gestand Jason Pitts insgesamt 4 Morde, die er innerhalb von nur 10 Tagen begangen hatte und das nicht mal einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Pitt erzählte den Beamten, dass die Taten Opfer an Erebus waren, ein Gott einer antiken Religion. Aus diesem Grund und seiner sonstigen auffälligen Verhaltensweise bestanden deutliche Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit. Doch ein offizielles Gutachten attestiert dem 28-Jährigen die volle Schuldfähigkeit und Kalkül hinter den verbalen Abschweifungen vor Gericht. Am 11. August 2014 wurde Pitts vor Gericht zum Tode und 450 Jahren Haft verurteilt. Es war der... Ich weiß es nicht mehr. Die Jahre vergehen langsam hier in Isolation. Ich habe ihnen alles erzählt, alles versucht. Doch man möchte mich nicht anhören. Alle Berufungen wurden abgelehnt, alle Versuche bleiben unbeantwortet. Stattdessen steckt man mich wieder und wieder in dieses Loch und lässt mich auf den Tod warten. Vollkommen verlassen. Vollkommen einsam. Doch wenn ich dann alleine bin und niemand mich beachten möchte, dann höre ich hin und wieder dieses leise Flüstern. Wie ein kleiner Floh in meinem Ohr. Eine leise Stimme über die Stille der kalten Wände hinweg. Und dann weiß ich, dass ich nicht vollkommen alleine bin.
Erebus, du kleiner Schlingel. Was flüsterst du denn da?
Das klang am Anfang so, als ob du jetzt einen Song singen möchtest.
Was flüsterst du denn da unserem kleinen Pitzjungen ins Öhrchen? Also, ein Mensch, der Stimmen hört, schon sein halbes, ganzes Leben
ja,
lang.
Fast sein ganzes Leben lang, ja.
Und deswegen immer wieder straffällig wird. Aber warum, wie lange war der jetzt im Knast?
9,5, 10 Jahre.
Und er wurde zu 6 verknackt?
15.
Moment, der wurde zu 15 Jahren verknackt, ist nach 8 rausgekommen.
Ja.
Obwohl der im Knast jemanden umgebracht hat.
Der hat keinen umgebracht, nur...
Aber warum kommt man denn dann früher raus, wenn man sich da benimmt, so daneben benimmt?
Vielleicht war er sonst extrem vorbildlich. Christoph, das kann doch jedem
mal passieren. Und dann kommt er raus und meuchelt 4 Leute in 10 Tagen.
Ja, scheint so.
Aber weil Erebus ihm
weil
da
Erebus das möchte.
Weil Erebus ihm da eine Ansage macht.
Könntest du dann Nein sagen?
Wenn Erebus mich so lieb fragt.
Also...
Ja, war ein interessanter Ansatz, das mal so zu erzählen zwischen Ich-Perspektive und dann immer zumeist oder häufig dann dem Polizeifunk.
Mhm.
Und dann am Ende ist es wahrscheinlich dann ein Nachrichtensprecher.
Ja, sind 2 oder 3 Mal sind es Nachrichten.
Ach so, 2 oder 3 Mal.
Ja. Einmal ein Gespräch.
Ja. Genau, stimmt. Ja, also schlimme Taten, die von ihm begangen werden. Er ist völlig geistesgestört und auch wenn der nach einem Ende im Loch sitzt, weiß der nicht, was das Phase ist und hört ihn immer noch flüstern. Aber irgendwie hat er ihn ja lange nicht mehr gehört.
Naja, dazwischen war eine Pause. Dann irgendwann kommt es wieder.
Aber wann war die Pause? Da war er schon aus dem Kittchen.
Nee, da war er wieder, kam er gerade wieder ins Kittchen. Nach dem Morden.
Ach so.
Der ist ja 2 Mal im Gefängnis, ne?
Nee, warte. Wie?
Der macht den bewaffneten Überfall.
Kommt dann in den Knast,
kommt dann ja wieder raus.
Nach 9 Jahren.
Ja, bringt 4 Leute um.
Ja. Dann ist das zweite Mal.
Ja, so. Und beim zweiten Mal, da hört die Stimme dann nicht mehr. Für eine Weile.
Aber dann hört er sie doch wieder.
Ganz am Ende.
Ja.
Ja, aber da kommt die ja wieder. Aber dazwischen sagt er zwischendurch so, wo bist du? Wo hängst du gerade mental?
Nee, ich habe mich nur gefragt, ich habe mich nur gerade gefragt, weil es 10 Tage nur waren. Also er kommt aus dem Kittchen raus, Erebus sülzt ihm da Kolle ans Ohr, er macht da in 10 Tagen 4 Morde. Dann kommt er in den Knast und dann lässt er ihn erstmal im Stich.
Ja, ja.
Ne? Genau, aber nee, hast du nicht gesagt, als er verhaftet wird, da sagt er so, ach Mensch, Erebus, warum hast du mich nicht gewarnt und so. Aber da wird er verhaftet und dann hört er ihn erstmal eine lange Zeit nicht.
Ja, ja.
Und dann ist er dann aber irgendwann in der Situation und dreht wahrscheinlich so wieder frei, dass er den wieder hört und sagt, Erebus ist zurück.
Genau, wir wissen nicht genau, wie lange danach, weil er ja keine Daten mehr dann am Ende nennt, aber er ist eine ganze Weile später auf jeden Fall.
Ja, also Erebus hat nicht mehr alle Latten am Zaun, wie man auf Deutsch sagt.
Sagt man das so? Bei Göttern hat man ein bisschen Respekt.
Nee, da habe ich keinen Respekt vor. Wenn einer sagt, da irgendein Gott flüstert mir was, dann gibt's erstmal eine Ordnungsstelle, damit der Floh mal aus dem Ohr fliegt. Nein, Quatsch.
Ranken, weißt du, wenn ich mir aber richtig gern was ins Ohr flüstern lasse? Christoph, von dir.
Soll ich mal was flüstern?
Ich würde mir gerne.
Soll ich meine Geschichte mal komplett flüstern?
Das wäre richtig anstrengend.
Oh, ich glaube auch zum Lesen, ey.
Ach ja, ich glaube, es geht allen inklusive dir auf den Sack.
Komm, wir machen heute mal loose.
Wir machen so eine ASMR-Folge, wo man nur noch schmatzen und flüstern hört. Das ist super.
Meine Geschichte heißt Der Böttcher aus Gorki. Dort, wo einer der schmächtigsten und dünnsten Ärmchen der Oder im historischen Gemäuer des uralten Stadtwalds versiegt, dort liegt das kleine polnische Dörfchen Gorki. Beschattet und umrandet von uralten Buchen, Fichten und Eichen, die in dem turmhohen Hain schon seit Jahrhunderten Wurzeln schlagen, liegt der kleine Ort abseits und versteckt, nur etwa 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Früher lebten und arbeiteten viele in der kleinen Siedlung. Während der Fluss die Bäuche der Bewohner füllte, sorgte das Gehölz für einen warmen Ofen und ein Dach über dem Kopf. Doch als die Menschen der kleinen Gemeinde den Böttcher Kalitsch an der alten Eiche im Zentrum aufhängten, wendete sich das Blatt und der Großteil der Bewohner zog in die nahegelegene Stadt Resch. Nur einen Tag nach dem Tod des Böttchers starben die Fische des Wasserlaufs, der die Stadt nährte, und die Bäume des Waldes wurden krank. So krank, dass ihr Holz weder brannte, noch stabil genug war, um als Baumaterial verwendet zu werden. Die Menschen mussten Hunger leiden und froren in der Eiseskälte des polnischen Winters. Die ersten, die aufbrachen, um in der Stadt ein neues Leben anzufangen, streuten Gerüchte, der Geist des Böttchers hätte Fässer mit Gift in den Fluss geschüttet, um sich an den Bewohnern zu rächen. Das Gift würde die Fische töten und die Bäume krank machen. Schnell verbreitete sich das Märchen vom rachsüchtigen Fassmacher und schon im ersten Sommer nach der Hinrichtung des Böttchers war Gorki menschenleer. Und das ist es bis heute. Allerdings ist von dem Ort auch nicht mehr viel übrig und die eingefallenen Bauten gleichen eher Ruinen als Häusern. Die Zeit und Mutter Natur haben ihre Spuren hinterlassen. Wind und Wetter formten das einst so schöne Dörfchen zu einem einsamen und wüsten Ort der Zerstörung. Fragt man jedoch die Bewohner der Stadt Resch, so ist der böse Geist des Böttchers, der auch noch fast nach 200 Jahren sein Unwesen in dem kleinen Örbchen treiben soll, dafür verantwortlich. Der Warschauer Jurek weiß nichts vom lokalen Schauermärchen. Woher auch? So gut wie niemand, der weiter als 20 Kilometer von Resch entfernt wohnt, hat vermutlich je davon gehört. Gestresst vom Lärm der Großstadt hat sich der Wanderer und Pilzsammler für eine Woche in den Hochwald am Rande der Oder begeben. Ausgerüstet mit einem Wurfzelt, einem Campingkocher und leichtem Gepäck, stiefelte der IT-Experte nun schon den insgesamt 4. Tag durch den Forst. Mit einer Schirmlampe auf dem Kopf klappte es mit der Orientierung im finsteren Dickicht des Waldes nicht ganz so gut, wie er es sich vorgestellt hatte. Eigentlich wollte er vor Einbruch der Dunkelheit in der kleinen Ortschaft Gorki eintreffen, doch offensichtlich hatte er die Strecke unterschätzt. Raschelnd dugte er sich durch die Zweige einer alten Kastanie, als sein Fuß plötzlich gegen etwas Hartes stieß und Jurek zu Boden schaute. Ein vermoderter Ziegel steckte vor ihm im Laub. Der Ort musste also ganz in der Nähe sein. Er hob den Kopf und lenkte den Strahl seiner Stirnlampe ein paar Meter nach links. Ja, dort könnte es sein. Im Halbdunkel konnte er die Umrisse von Gebäuden erahnen. Erleichtert atmete er auf und folgte dem Lichtkegel, bis er vor einem alten Ziehbrunnen stehen blieb. Die Holzkonstruktion, die einmal als kleines Dach gedient hatte, lag zersplittert und vermodert auf dem Boden, und innerhalb des standenden Schachts zog sich ein dunkelgrüner Moosteppich über das Gestein. Hier hatte schon seit Jahren niemand mehr auch nur einen Tropfen Wasser gefördert. Jurek schaute sich um. Der Rest des Dorfes sah nicht besser aus. Die umliegenden Häuser, die der Strahl seiner Lampe erreichen konnte, waren alle ziemlich verfallen und überwuchert. Eigentlich hatte sich Jurek darauf gefreut, mal eine Nacht nicht in dem dünnwandigen Zelt zu schlafen. Doch das konnte er sich wohl an den Hut stecken. Er entschloss sich, weiterzugehen und jedes einzelne Gebäude zu untersuchen. Vielleicht hatte er Glück und eines der Häuser war zugänglich und bot ihm Schutz für die Nacht. Was war das? Zum ersten Mal spürte Jurek förmlich die Dunkelheit, die ihn umgab. Er fühlte die Kühle der Nachtluft auf seiner Haut und hörte das stille Rauschen der Blätter in seinen Ohren. Er drehte sich um und sah, wie das Licht seiner Stirnlampe während der Bewegung automatisch zwischen den Bäumen hin und her tanzte. Als der schmale Lichtkegel schließlich zur Ruhe kam und die unergründliche Dunkelheit hinter den Bäumen in einen kalten Schimmer tauchte, hielt Jurek den Atem an und starrte bewegungslos auf eine durchsichtige, gräuliche Figur, die etwa 10 Meter von ihm entfernt hinter einem der Bäume schwebte. Sein Gehirn brauchte einen Moment, um zu verstehen, was er da sah. Und als es endlich soweit war, war der graue Schleier auch schon wieder verschwunden. Sprachlos hielt Jurek seinen Kopf noch für einen weiteren Moment still und ließ den Schein der Lampe ruhig auf den dicken Baumstamm, hinter dem er eben noch seine Beobachtung gemacht hatte, verharren. Was war das? Unsicher versuchte er, seine Gedanken zu sammeln und drehte sich wieder um. Er ließ den Brunnen hinter sich und stiefelte weiter durch die verdunkelten Ruinen, bis er eine große Eiche erreichte, die das Zentrum des Dorfes markierte. Wahrscheinlich war er einfach nur erschöpft und seine Wahrnehmung spielte ihm einen Streich. Während Jurek einen langen, dicken, waagerecht vom Hauptstamm abstehenden Ast der Eiche betrachtete, konnte er den Wind durch die Krone des Baumes wispern hören. Doch unter das Rascheln der Blätter mischte sich noch ein weiteres Geräusch. Und Jurek musste plötzlich wieder an die seltsame Erscheinung denken und fühlte sich plötzlich sehr unwohl. Das Geräusch machte ihm Angst. Jemand sägte an der Eiche herum. Zumindest klang es so. Doch Jurek war allein. Auch der schmale Kegel seiner Lampe konnte niemanden entdecken. Was ging hier nur vor sich? Plötzlich wusste Jurek nicht mehr, ob es wirklich klug war, Zuflucht in einem der Häuser zu suchen. Vielleicht wäre es besser, einfach zu verschwinden und wie die letzten Nächte einfach im Wald zu kampieren. Doch der immer stärker blasende Wind verunsicherte ihn. Die Wahrscheinlichkeit, im Schlaf von einem Ast erschlagen zu werden, war größer, als von einem Unsichtbaren mit einer Säge attackiert zu werden. Jurek fasste seinen Mut zusammen und wendete sich von der Eiche ab. Er hoffte, dass die Batterie seiner Stirnlampe noch so lange mitmachte, wie er endlich einen begehbaren Eingang in eines der Häuser finden würde. Wilde Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Was hatte er da im Wald beobachtet? Hingen die graue Erscheinung und das Sägen vielleicht sogar zusammen? Dann wurde Jurek jedoch jäh aus seinen Gedanken gerissen und sein Blut gefror abermals in seinen Adern, als er ein vertrautes Geräusch wahrnahm. Wölfe. Jetzt hielt die Panik, die sich schon länger in Jureks Körper angestaut hatte, nichts mehr auf. So schnell ihn seine Beine tragen konnten, hastete er mit seinem Equipment auf dem Rücken herumklappernd zum nächstgelegenen Haus, was zumindest von außen nicht völlig zerstört aussah. Die Tür war zwar verschlossen, doch ein kräftiger Tritt gegen das vom Regen morsch gewordene Holz sorgte schnell für Abhilfe. In seiner Eile hatte Jurek keine Zeit gehabt, sich lange umzuschauen. Er war einfach hereingestürmt und realisierte erst jetzt, dass er eine Treppe hinaufgelaufen war. Das Geheul der Wölfe war inzwischen verstummt und auch sein Herzschlag nahm wieder eine normale Schlagfrequenz ein. Was war nur heute los? Erst hatte er die Route völlig falsch eingeschätzt, musste deshalb halb orientierungslos durch die Dunkelheit irren, um dann eine seltsame Erscheinung zu sehen, die sich unsichtbar machen konnte, um an Bäumen zu sägen. Das reichte aber alles natürlich noch nicht, also musste ihn auch noch ein blutrünstiges Wolfsrudel verfolgen. Jurek atmete aus. Wenigstens hatte er nun endlich einen Platz für die Nacht gefunden. Bevor er sein Nachtlager in der alten Hütte errichtete, verrammelte er aber noch ordentlich die Tür. Ein schwerer Balken, der irgendwann mal Teil der Dachkonstruktion gewesen sein musste, eignete sich dafür perfekt. Auch um das restliche Gefühl von Panik in seinem Körper zu beseitigen. Was für eine Nacht. Der Wind hatte sich zu einem richtigen Sturm entwickelt und hatte das Dorf und den Wald fest im Griff. Die nur lose befestigten Fensterläden klapperten an der Fassade im Wind und das ganze Haus knarrte und quietschte. Erst einige Zeit später beruhigte sich das Wetter und das Haus kam zum Schweigen. Doch gerade als Jureks Augen endlich unter der Last der Müdigkeit zuzufallen begannen, regte sich erneut etwas in dem alten Refugium und der Wanderer war plötzlich wieder hellwach. Waren das etwa Schritte? Jurek horchte angespannt. Kein Zweifel, das waren Schritte. Und sie kamen die Treppe hinauf. Doch Jureks panische Schreie und Rufe schienen den Unbekannten nicht aufzuhalten. Das Stapfen wurde immer lauter. Jeden Moment musste der Eindringling auf der Schwelle der zweiten Etage erscheinen. Doch es kam niemand. Und urplötzlich kehrte Ruhe ein. Völlig aufgelöst kroch der schweißgebadete Wandersmann auf allen Vieren über den schrabbeligen Holzboden und linste über die oberste Stufe nach unten hinab. Nichts, nur schwarze Dunkelheit. Übermüdet und mit den Nerven am Ende kauerte sich Jurek in die hinterste Ecke des kleinen Zimmers und schlief irgendwann ein. Am nächsten Morgen weckte ihn das Sonnenlicht, das zwischen den Ritzen in den Wänden und des Daches hindurchschien. Ein Glück hatte es gestern Nacht nicht geregnet. Seine Nacht war alles andere als erholsam gewesen und er fühlte sich wie vom Bus überfahren. Schnell kramte er sein Zeug zusammen und verstaute alles wieder in seinem Rucksack. Als er die unterste Stufe der Treppe erreicht hatte, fiel sein Blick sofort auf den noch immer mit dem schweren Holzbalken verrammelten Eingang. Seine Fantasie schien ihm gestern Nacht wirklich mehrere Streiche gespielt zu haben und er überlegte, ob er genug getrunken hatte. Dehydration war auf Wanderung, wo es keinen gesicherten Zugang zu klarem Trinkwasser gab, ein ernstes Problem. Er griff nach seiner Flasche, die Platz in einer der Seitentaschen des Rucksacks fand. Sie war leer. Beim Anblick des trockenen Bodens der Flasche bemerkte Jurek auf einmal, dass er extrem Durst verspürte und sein Mund sich völlig ausgetrocknet anfühlte. Auch das noch, seufzte er und hiefte den Balken zur Seite, sodass er das Haus verlassen konnte. Bei Tageslicht wirkte das Dorf ganz anders. Auch wenn alles völlig verwildert und zum Großteil zerstört war, versprühte die Gegend immer noch einen gewissen Charme. Die Eiche, an der gestern Nacht gesägt wurde zum Beispiel, war wirklich imposant. Vermutlich hatte er noch nie einen mächtigeren Baum als diesen gesehen. Er streifte ein bisschen durch die Gegend, bis er das Plätschern eines kleinen Bachlaufs hören konnte. Sofort vergaß er die gestrige Nacht und seine Laune besserte sich. Die meisten Flüsse in Polen, vor allem in sehr ländlichen Regionen, waren trinkbar. Er brauchte nicht lange, bis er das schmale Rinnsal entdeckt hatte, welches sich nach nur wenigen Metern verbreiterte und ihn zu einem kleinen Bachlauf führte. Das musste ein schmaler Seitenarm der Oder sein, dachte Jurek und kniete sich hin, um von dem Wasser zu trinken. Angenehm kalt sickerte es durch seinen ausgetrockneten Hals. Doch so froh er war, dass er endlich wieder etwas trinken konnte, so konnte er gleichzeitig nicht leugnen, dass das Wasser seltsam schmeckte. Deshalb trank er auch nicht mehr als nötig und vermied es, seine Wasserflasche damit zu füllen. Das große Holzfass, was am Rande des Baches lag und aussah wie ein altertümliches Fass, in dem große Mengen Wein oder Bier gelagert wurden, ignorierte er auf dem Rückweg ins Dorf. Und noch bevor er Gorki erreichte, machten sich bereits die ersten Magenkrämpfe bemerkbar. Schweiß sprudelte plötzlich aus Jureks Poren hervor und das Atmen fiel ihm schwerer. Er fiel erneut auf die Knie, diesmal jedoch nicht freiwillig. Seine Sicht wurde schwummrig und sein Blickfeld klein. Dann fiel er mit dem Oberkörper nach vorn und das Letzte, was er spürte, war der Aufprall seines Gesichts ins weiche Gras. Als er wieder erwachte, lag er auf einer Pritsche. Zu seiner Linken stand ein Mann in weißem Kittel. Er trug ein Stethoskop in den Hals und Jureks Erinnerung begann zurückzukommen. »Wo bin ich?« fragte er. »Sie sind im städtischen Krankenhaus von Resch«, antwortete der Arzt. »Sie können wirklich froh sein, dass zwei Wanderer sie zufällig entdeckt haben.« »Was ist mit mir passiert?« fragte Jurek. »Sie wären beinahe gestorben, Herr Adamek. Jemand hat sie vergiftet. Mit Arsen.« »Arsen? Aber ich habe doch nur von dem Wasser des kleinen Bachs getrunken.« »Wie bitte?« quiekte der Arzt und seine Stimme schoss dabei seltsam in die Höhe. »Ich habe eine Nacht in dem verlassenen Dorf übernachtet«, begann Jurek. »Ich hatte mich mit der Route verschätzt. Eigentlich wollte ich schon früher da sein.« Ich irrte ein wenig herum. Als ich dann ein Rudel Wölfe hörte, flüchtete ich in eines der Häuser. Dort schlief ich. Und am nächsten Morgen entdeckte ich völlig ausgetrocknet den kleinen Bach. Unsere Flüsse sind doch sauber. Ich habe mich sogar vorher über die Gegend und die Gewässer informiert. Der Arzt seufzte. Ja, Herr Adamek, das sind Sie eigentlich auch. Nur nicht in Gorki.
Ich freue mich so sehr, dass er Adamek heißt. Freue ich mich wirklich doll drüber. Jurek Adamek.
Den Gefallen muss ich dir doch tun.
Ja, finde ich, das ist wichtige Tradition. Gorki. Ich musste da direkt, gibt es nicht Gorki Park in Moskau? Ich weiß, dass es ein ganz altes Videospiel gibt. Das heißt Gorki 17 und das geht um so komische Mutanten-Zombie-Viecher irgendwie.
Oh ja?
In Gorki Park in, ich glaube, in Russland.
Oha.
Jetzt frage ich mich, ob das ein echter Ortsname ist. Bedeutet das vielleicht einfach irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich werde recherchieren müssen. was ist ein Ziehbrunnen?
Ein Ziehbrunnen ist ein...
Du hast nicht gesagt Zierbrunnen.
Nee, ein Ziehbrunnen. Ein Ziehbrunnen ist ein klassischer Brunnen, wo man mit... Ja, das heißt tatsächlich so. Also, weil wenn du einen Brunnen googelst, dann sind das zum Beispiel auch ein Springbrunnen.
Oh ja.
Ein Ziehbrunnen ist etwas, dieses Altertümliche, wo du einen Krug, einen Eimer an einem Seil runterlässt und ihn wieder raufziehst.
Deswegen heißt es ziehen?
Ja, Ziehbrunnen. Oh. Also deswegen heißt es Ziehbrunnen. Ziehen heißt es, weil man etwas zieht. Das weiß nicht, woher das Wort ziehen kommt. Ich weiß nicht, ob man im Englischen einen Pull-Well sagt.
Pull-Well? Es gibt sich Ziehbrunnen. Heißen so nicht irgendwelche Bonschen?
Pull-Well?
Pull-Moll.
Pull-Moll. Palmal sind Zigaretten.
Pull-Moll und
Pull-Moll.
Palwell. Okay, wir sind schon wieder irgendwo anders gelandet. Und ich wollte noch einmal sagen, dass ich das Wort Refugium sehr gerne mag. So, kommen wir zu Adamek. Der ist ganz schön hart im Nehmen, muss ich sagen.
Adamek?
Ja.
Ja, wieso?
Ich werde 10-mal umgedreht. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich
ja,
sage...
Ja, aber was willst du machen?
Ja,
du
stimmt schon.
Du hast die Wahl, in das Wolfsrudel und in den stürmischen Wald zu laufen. Oder du gehst in die Hütte und hast Angst vor einem Geist. Oder vor einer...
Also ja, die Entscheidung kann ich verstehen. Ich glaube einfach alleine so weit wegzuwandern irgendwo hin in so einer Wildnis, wo es tendenziell vielleicht auch Wölfe gibt, das weiß man ja in der Regel vorher, wenn man so ein bisschen, er scheint ja bewandert zu sein im Wandern.
Ja, und Pilzsammler ist er auch.
Deswegen so, okay, der hat Erfahrung, aber das muss man ja auch wissen, dass Wölfe da sein können. Und dann wäre es, glaube ich, so ein Trip, was wo ich sagen würde, ja gut, das macht man vielleicht nicht alleine. Okay, aber andererseits, wenn du super erfahren bist, vielleicht doch.
Aber
vielleicht hat ein kleines Video für Survival Channel gemacht.
Aber ich meine, ja, es gibt ja immer diese, auch Videos zum Beispiel von so Leuten, die auf irgendwelchen Hiking-Trails unterwegs sind und dann kommen da halt Bären.
Ja gut, du hast manchmal einfach Pech dann, ne?
Hast halt Pech, ja, genau. Und eigentlich Wölfe sind ja eigentlich wirklich, die hauen, glaube ich, eher ab. Und die haben ja auch nur geheult.
Stimmt.
Da hat sich, glaube ich, unser kleiner Jurek Adamek ein bisschen reingesteigert.
Ins Boxhorn jagen lassen.
So.
Aber stimmt, Wölfe, sagt man immer, die greifen eigentlich nur an, wenn sie entweder sehr hungrig und verzweifelt sind oder wenn du sie halt
Also ich glaube, die pisagst. Greifen dich nicht an, wenn die Hunger haben. Das tun sie, glaube ich, nicht. Das lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, die fressen dich nicht. Das glaube ich, lehne ich mir aus dem Fenster und sage die.
Warum nicht?
Ein Hai aber frisst dich auch nicht.
Aber
ein Bär frisst dich, aber ein Hai frisst dich nicht. Und
nee, aber greift dich an.
Ja, wer?
Ein Wolf oder auch ein Hai greift dich ja auch an, aus Verwechslung
Hai,
oder sonst
genau,
was.
Aber ein Wolf hat, glaube ich...
Es
gibt auf jeden Fall mal Unfälle, ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen halt, dass wenn du jetzt in den Wald gehst und da kommt ein Wolfsrudel und die sind hungrig, dass es dann automatisch heißt, die killen dich und fressen dich.
Okay, das weiß ich nicht.
Dass die dich vielleicht mal angreifen und sich wehren oder so, ja.
Also wehren, glaube ich, sowieso.
Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Tiere, die dich fressen. Also ich glaube, so Löwen... Und sowas. Und ich glaube, so Großkatzen, die machen das auf jeden Fall. Und Bären machen das auch. Haie machen das nicht. Also Schlangen und so machen das, glaube ich,
auch. Haie töten dich vielleicht, aber die
aus Versehen
die
halt.
Snacken dich nicht komplett weg, weil sie Hunger haben oder sowas.
Nee, die töten dich auch nur, weil die dich einmal beißen. Also so von wegen, ich glaube, ich wie gesagt, Halbwissen jetzt, aber ich meine, dass die meisten Todesfälle von Haien einfach darauf basieren, dass der dir halt ein Bein abbeißt, bei dem ersten Biss, dann ist die Arterie durch und dann verblutest du halt.
Du bist doch unser Hai-Experte hier eigentlich.
Ja, Experte, ich...
Unser Hai-Konnoisseur.
Frag mich was. Ich versuche es zu antworten.
Ich habe keine guten Fragen jetzt.
Nee, aber es ist, glaube ich, schon so. Also es ist, glaube ich, wirklich schon so, dass es... Also klar, da gibt es auch bestimmt mal Ausnahmen, wenn die in diesem sogenannten Blutrausch sind. Wenn du da so...
Diesen sogenannten, ich habe davon
ja, noch nie gehört. Ja doch, das heißt irgendwie so Blutrausch, wie so ein Fressrausch. Dann, okay. Das ist aber...
Kenne ich auch, habe ich auch manchmal.
So, wenn du zum Beispiel in so ein, wenn die diese Haie anfüttern oder so, ne? Oder auch in, es gibt ja manchmal diese Naturschauspiele, wo so plötzlich das halbe Meer da ankommt, weil da irgendein Schwarm ist. Und dann,
ja, das habe ich sogar mal gesehen.
Genau, und manchmal ist das so, dass die dann da so viel los ist und so viel Blut im Wasser ist, dass die Haie irgendwann aufhören. Die haben nur noch diesen einen.
Also die haben wirklich so einen Blutrausch.
Die haben so einen Rausch, okay. Die sind nur noch drauf. Die fressen sich dann gegenseitig auch. Also die, wenn da irgendjemand von denen vorbeischwimmt mit so einem großen Fisch im Maul, dann schnappt der nicht nur nach dem Fisch, der schnappt dann auch einfach nach dem Hai. Und also das ist ganz, ganz, ganz wild. Und wenn du da reinkommst da als Taucher oder als Filmer, dann kannst du auch.
Also quasi Black Friday für Haie.
Wobei man auch, glaube ich, auf so Tigerhaie.
Keiner meiner Gags hier.
Was? Entschuldigung, sag nochmal.
Ich habe gesagt, Black Friday für Haie. Ist egal. Black High Day.
So.
Und jetzt bin ich wieder on track. Jetzt bin ich wieder on top.
Ja, nee. Aber Wölfe, wie bist du dafür? Willst du den deutschen Wolf zurück oder
ja,
bist du
auf jeden
eher
Fall.
Tschüssikowski?
Es gibt ein sehr cooles Video, wie Wölfe einen Flusslauf bestimmen. Und zwar wurden in irgendeinem Nationalpark in Amerika, der halt riesengroß ist.
Das ist ja Bio, 12. Klasse. Räuberbeute.
Ja, ja, aber das ist halt so von wegen.
Ich kenne das, glaube ich, sogar. Das ist cool, das Video. Ich glaube, ich kenne das. Ja, wie dann, die fressen dann die Elche und das führt dann dazu, dass die Elche
weniger kleine Bäumchen fressen.
Das heißt, da kann wieder was wachsen und
ja,
so.
Ja, da kommen ganz viele andere Tiere wieder hin und so.
Ist irre, mega cool. Wie die Natur funktioniert.
Und man merkt halt, glaube ich, einfach bestimmt an vielen Ecken, dass der Wolf eigentlich mal ein integraler Bestandteil des Ökosystems war, aber halt nach der ganzen Welle weg ist. Und deswegen müssen wir Menschen jetzt halt andauernd irgendwelche Rehe jagen, gucken, dass der Forst. Wir machen ja, Förster machen relativ viel Kontrolle, die eigentlich ein Wolf machen würde über den natürlichen.
Ja, wir müssen das halt machen, weil wir alles abgeballert haben, was
alles, was sonst so gefährlich. Genau. Und als nächstes sind Wespen dran. Das habe ich auf meiner Abschlussliste.
Was?
Wespen.
Was mit denen?
Das sind die nächsten, die wie Wölfe weg müssen. Die müssen wir ausrotten. Und
also
dann haben
die,
wir
aber die müssen ja wirklich weg. Der Wolf musste ja nicht weg. Fälschlicherweise weg.
Aber bei Wespen, also bei Wölfen ist ja auch so, die haben die Leute genervt. Und
wir kommen jetzt hier wieder in Teufelsküche. Da kommen gleich wieder Leute und schreiben, Wespen sind so wichtig.
Nee, Wespen sind richtig kacke.
Also, wir wissen, dass Wespen bestimmt ganz viele schöne Dinge machen.
Ich weiß gar nichts, Christoph.
Also ich glaube, die machen schon mehr als Mücken. So,
die machen gar nichts.
Wenn du ein Wespennest eigenhändig jetzt bei dir zu Hause abfackelst, dann musst du richtig sprechen, wenn das jemand meldet.
Aber ich glaube, dieses Gesetz hat so einen großen Haufen Wespen in einem Anzug unterschrieben.
Die sind ja vor allem, das Geile bei Wespen ist, die sind ja so schwer. Das heißt, mit einer Klatsche kannst du die halt, die kannst du sofort auf den Boden klatschen und dann trittst du drauf und sind die weg. Ich hasse die Biester. Ja, ich fühle mich auch bedroht. Ich habe keinen Stachel, ich habe aber einen Handrücken. Jedes Mal denke ich mir, ja, und ich darf mich nicht wehren. Ja. Wenn ich da dran sitze und irgendwie Kuchen esse oder so, dann kommt die da an und nervt.
Das ist assi.
Die Mutter von meiner Freundin, die hat, die waren im Harz zusammen mit Tilda eine Woche. Und dann trinkt die da auf einmal ihr Bier. Schwuppdiwupp.
Oh.
Wespe drin.
Ist mir noch nie passiert zum Glück.
Bei mir auch nicht. Die ist dann noch ins Krankenhaus. Also war alles nix, ne? Der Arzt meinte dann, wie lange ist das her? Viertelstunde? Ja, gut. Wenn jetzt nichts ist, dann hier hast du ein Antiallergikum. Wenn die Allergikerin gewesen wäre, wäre die wahrscheinlich gestorben.
Krass.
Im Hals, Digga, das ist sofort dicht.
Ist alles dicht.
So, ne? Kackviecher.
Musst du dir einen Kugelschreiber in den Halsrahmen hier?
Ja, Luftröhrenschnitt.
Ja.
Ja, könnte ich aber wahrscheinlich trotzdem
nicht. Nee, ich auch nicht.
Ich habe ja mein Taschenmesser dabei. Einfach damit. Einfach hin.
Guckt hin wieder raus. Nee, ich finde, Wespen haben wir auch so, die haben richtig geile, also die haben sehr gute PR-Abteilung, weil es ist so von wegen, nee, du darfst sie nicht wegpusten, weil die hassen CO2. Ah, ja. Das nächste ist dann, okay, wenn du eine tötest, das können andere Wespen riechen und kommen hinterher. Das sind alles so Halbwahrheiten oder wahrscheinlich sogar einfach Lügen, die nach und nach dazukamen, um die noch so, du darfst nicht.
Trink kein Wasser,
töten.
Wenn du gerade ein Eis gegessen hast, dann kriegst du Bauchweh.
Oh, du darfst nicht.
Darfst keine Wespe anpusten. Wird dir schwindelig. So, nicht der Wespe. Ja, aber zum Wolf, was würdest du denn jetzt sagen, wenn der Wolf, also irgendwie finde ich es ja geil, wenn der wieder am. Also, das ist ja auch so geil. Da merkt man ja manchmal so auch so diesen Realitätsverlust von einem selbst. Weißt du, und die Probleme, die man manchmal gar nicht hat. Wir sind dann so, ja, wir wollen den Wolf zurück und der Wolf und die Natur und so. Und so ein Bauer, der hat dann so eine Woche, nachdem der Wolf zurück ist bei dem auf dem Land, ist der fast pleite. Weil dem da die Gänse, die Schafe, alles
wir haben tatsächlich sowas, ich hatte da beruflich jetzt mit einmal zu tun.
Oh ja?
Mit dem Thema Wolf und wie man die abhalten kann. Und das ist anscheinend ultra schwierig.
Nicht so einfach, die abzuhalten.
Du
ne?
brauchst halt irgendwie so einen riesengroßen Zaun. Die buddeln sich unter Zäunen durch. Die Ach, können krass. Über mega hohe Zäune rüberspringen. Die hängen da so halb schräg dran. Und wie gesagt, die können durch so Zäune. Es gibt bestimmte Zäune, aber die musst du einbetonieren. Sonst was machst du ja nicht für jede scheiß Schafswiese. Ja. Und dann ist auch so, dass die streuen dann teilweise 12, 13, 14 Stunden um einen Zaun, um eine Schwachstelle zu finden und Ach, so weiter. Krass. Die kommen immer wieder. Die merken sich auch, wo sie dann irgendwie dann, keine Ahnung, verscheucht wurden. Suchen. Die sind.
Darfst du die abknallen als Bauer?
Nee, darfst du halt auch nicht.
Warum das nicht?
Auch unter Naturschutz.
Ja, aber das ist doch dein Grund und Boden da.
Nee, darfst du, glaube ich, nicht. Es ist wie mit einer Wespe. Wespe ist auch in meinem Haus. Ich darf die angeblich nicht töten.
Ja, gut. Ey.
Ich meine, das darfst
ich
du
aber
nicht.
Knack, das finde ich ja dumm.
Ich glaube, es ist wie mit...
Also Naturschutz, ja, würde für mich jetzt heißen, du darfst jetzt nicht da wieder Jagd drauf machen. Also auch im Sinne, wenn du Jäger bist zum Beispiel, darfst du jetzt keine Wölfe jagen. Aber wenn du ein Bauer bist, der da seine Schafe
Also erstmal blütet, müsstest du ja überhaupt mal eine Lizenz haben für eine, in Deutschland erstmal eine Lizenz haben für eine Waffe, mit der du überhaupt draußen rumstiefeln kannst, um irgendwas erschießen.
Nee, du musst ja nicht. Kannst ja von deinem Grundstück machen. Ist ja dein Land, wenn du die da. Also es geht nicht darum, dass du hinterher fährst im Wald.
Komm da hin,
mit einem Pickup-Truck, mit einem Cybertruck.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Weiß ich auch nicht.
Liebe
Aber
Förster,
was würdest du denn jetzt sagen, wenn du jetzt im Wald mit Ellie spazieren gehst? Mit dem Hund ist das ja nochmal ein ganz anderes Problem.
Ja.
Also, weil Ellie ist auf jeden Fall potenziell eher Beute als du.
Ja, und was ist jetzt die Frage?
Naja, also
ich
das ist ja auch...
finde, wenn Wölfe da sind?
Ja,
ich würde halt
unter dem Gesichtspunkt.
Naja, dann würde ich würde sagen ja, und dann würde ich halt Wälder meiden, in denen klar ist, dass da Wölfe sind.
Ja, aber weiß man das denn?
Es gibt ja genug Förster, die da sagen können, da und da
sind
welche
Gesichter. Das machst du natürlich auch immer auf dem Sonntagnachmittag.
Naja,
ne?
Also wenn ich weiß...
Förster an.
Oh, also, wenn
hier
ich,
ist ja Klima.
Nee, aber ich, also, ich sag mal so, wenn Wölfe... in da-
Ja, hier sind welche. Achso, alles klar.
Das muss ich nochmal von dem Kollegen nehmen an. Nee, also wenn du weißt, dass Wölfe in Deutschland wieder allgegenwärtig sind,
ja,
und dann gibt es 100 pro wie so eine Wetterkarte, irgendwas, wo du sehen kannst, hier und hier sind gerade, gibt es ja mit Haien auch.
Ja, aber so kommt
Christoph, das
sagen.
Ist, als ob du sagst, von wegen in Australien, okay, bei dir brauche ich das gar nicht fragen,
nee.
Aber bei anderen Leuten von wegen in Australien, es gibt grundsätzlich Haie. Geht deswegen keiner mehr ins Wasser? Nee, die gucken, sind Haie gemeldet, gibt es da aktuell welche? Wenn nein, da geht
Schwierig.
Man
Schwierig. Schwieriger Vergleich, meiner Meinung
Warum?
Nach. Weil, wenn du ins Wasser gehst, dann gibt es ja einen Unterschied zwischen, ich gehe mal eben kurz vom Strand mal eben ein bisschen planschen und ich springe in den Ozean. Wenn du in den Wald spazieren gehst...
Naja. Es gibt im Wald auch einen Unterschied, ob du durch die Wicken komplett durchgehst oder ob du einen Wanderweg
entlang Ja, klar. Latscht. Aber der Wolf kann genauso gut auf dem Wanderweg erscheinen.
Ja, wie und Hai kann genauso gut in seichten Gewässern auftauchen. Passiert ja oft genug.
Ja, aber da kommst du schneller wieder raus. Im Wald nicht.
Ja, okay. Trotzdem ist der Vergleich gut.
Nee.
Doch. Der Vergleich...
Nein, der ist überhaupt nicht gut.
Natürlich ist der gut.
Das sagt die Community sowieso wieder. Ich hab recht.
Nee. Auf gar keinen Fall. Die werden sagen, oh ja, Haie
naja,
im Wasser
aber du
und
kannst,
Wölfe
aber,
im Wald.
Aber guck mal, wenn du im Wald jetzt schon eine Stunde spazieren gehst und noch keinen Wolf gesehen hast, dann bist du halt eine Stunde im Wald.
Ja.
Du schwimmst aber nicht eine Stunde ins Meer.
Nein,
außer du bist halt...
Mir geht's doch...
So, okay, worum
mir geht's
hier?
Doch darum, dass man im Vorfeld...
Dass da was ist.
Bevor ich in Australien an den Strand gehe, gibt es sicherlich irgendwelche Warnschilder, wo die sagen, nee, pass auf, hier wurden gestern Haie gesichtet.
Ja.
Und wenn Wölfe in Deutschland... allgegenwärtig wieder wären.
Wäre das auch so.
Dann gehe ich davon aus, dass es irgendwo eine Karte gibt, wo sie sagen, oh, hier und hier wurden
letztes Okay, das heißt
gesichtet.
Aber, du würdest auf gar keinen Fall dort ins Wasser gehen, wo vorher ein Schild steht, wo sagt, Achtung, hier sind vermehrt Haie.
Nee, ich bin echt dumm. Ich gehe auch nicht in den Wald, wenn ich weiß, oh, hier drin ist ein Wolf. Muss ich ja nicht. Warum? Gibt dann
Wald,
ja immer genug andere.
Weiß ich nicht, weil der Wald ist ja so groß. Ich denke dann halt immer, der kommt dann halt eh nicht, wenn ich da bin.
Du bist auf jeden Fall jemand, du verlierst
Ding
irgendwann
ja,
mal ein Bein an Hai.
Nee, das Ding ist ja...
Das ist ja so groß,
das
kommt ja nicht
Ich würde behaupten,
hierher.
Der Wolf, das ist noch... Also, der Wolf hat eher Angst vor mir. Deswegen, der ist ja scheu. Was will der halt von mir? Bei dem Hai ist das, glaube ich, was anderes. Auch wenn der mich nicht frisst, kommt der auf jeden Fall an, weil der angelockt wird durch meine
Dein
Strudel da, die ich da mache. Und so.
Da.
Ja.
Ja.
Ja, glaube ich schon. Hm. Ich glaube, es ist wahrscheinlich...
Aber der Wolf wird auch angelockt, weil der denkt so, Alphas unter sich... Wenn du da unterwegs bist.
Das stimmt natürlich, ne?
Und der kann
das
auch sein.
Dann muss er gleich einen Revierkampf führen, ne?
Und dann merkt er, nee, ist doch
nur So komme ich da rein, Alter.
Nee, sieht er nicht da? Ach, ist doch nur Christoph. So, jetzt Schluss mit Krummgewolfe. Ich glaube, wir sind ein ganz, ganz kleines bisschen vom Weg abgekommen.
Ja. Ich hätte auch beinahe geheult, übrigens. Aber dann habe ich gesehen, dass wir noch ein paar... dass unsere Familie hier... nicht größer geworden ist. Deswegen habe ich geheult. Ja. Aber es gab ein paar Strafeuros. Vielen Dank an Ole, dessen Rätsel wir uns noch immer nicht gerafft haben. Mit der nächsten Doni musst du uns mal einen Tipp geben.
Ja, bitte. Also wirklich, Ole, ich saß da länger davor. Ich habe Folgen angehört. Ich bin zu Timecodes geskippt. Ich habe
keine Ahnung.
Also ich saß wirklich ungelogen mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde vor deinen ganzen ganzen PayPal-Nachrichten und habe versucht, irgendwie eine Linie zu finden. Also, ich sag jetzt schon mal, Ole, die erste Zahl, der volle Euro quasi, ist einfach nur die Anzahl der falschen Geschichten. Und ich glaube, in deinem ganzen Gerätsel geht es nur um die hinteren beiden, korrekt? Und bitte gib mir einen Tipp. Ich bin ratlos und ich möchte das Rätsel lösen.
Vielen Dank an Julia und auch vielen Dank an Vanessa, die uns alle bei PayPal unterstützt haben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, zum Beispiel finanziell bei Patreon, Steady oder PayPal, dann macht das gerne. Den Link dazu findet ihr entweder in unseren Shownotes oder auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de. Da findet ihr auch sonst alle anderen Links, wie ihr uns auch beispielsweise nicht monetär unterstützen könnt. Ihr könnt uns nämlich zum Beispiel eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ihr könnt uns euren Freunden weiterempfehlen. Ihr könnt uns bei Instagram in eurer Story teilen. Ihr könnt ganz viele Dinge tun, um uns irgendwie Danke zu sagen und zu supporten und müsst dafür auch keinen Cent bezahlen. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr froh machen. Schreibt uns auch natürlich gerne eine E-Mail an kontakt@contentausdemaltbau.de. Diese Adresse findet ihr aber auch im Kontaktformular auf unserer Website. Wenn ihr Anregungen habt zu beispielsweise irgendwelchen lokalen Sagen, die ihr kennt, von denen wir noch niemals was gehört haben, wie zum Beispiel auch Jurek Adamek von der Geschichte des Böttchers, die man nur sich in Resch erzählt. Wenn ihr uns Feedback da lassen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ganz egal was, schreibt uns gerne auch bei Instagram eine DM. Lesen wir in der Regel eigentlich alles und versuchen auch möglichst schnell allen zu antworten. Vielen Dank an alle, die das auch schon in der letzten Zeit getan haben. Und Josh.
Ich stimme Ihnen zu. Macht das, was er sagt. Lasst Christoph die Stimme in eurem Ohr sein, die euch Befehle gibt.
Besser als Erebus.
Besser als
Erebus. Erebus übrigens, das kommt mir auch ganz bekannt vor, ne? Erebus, da muss ich an den Erebor denken. Das ist, glaube ich, der Hobbit, ne? Bei den
Ach, Zwergen. Erebor, der Berg, ja.
Der Erebor oder Erebor?
Erebor.
Ja, wie heißt nochmal, oder habe ich jetzt völlig, bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? Wie heißt nochmal dieser Film? Gibt's auch als
Eragon. Eragon?
Ach so, nee, das ist
Estragon?
Eragon ist, glaube ich, ein Buch auf jeden Fall, ne?
Wurde auch verfilmt.
Nee, ich glaube, ich bin völlig falsch. Ich denke gerade irgendwie an diesen komischen Zug, der da durch so ein Eis fährt oder so.
Den Snowpiercer?
Ja.
Hä?
Ja. Snowpiercer.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, warum ich da gerade so. Ich dachte irgendwie irgendwas mit E. Ich weiß auch nicht warum. Das ist absoluter Quatsch.
Okay, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran wart.
Schreibt uns. Wölfe in Deutschland, ja oder nein? Wie ist eure Meinung dazu? Wir machen eine Abstimmung in der Story, oder?
Würde ich sagen, machen wir.
Ja. Achso, und übrigens auch bei Instagram solltet ihr uns natürlich auch folgen. Da machen wir nämlich die Story. Wir machen da eine Auflösung.
Mhm.
Ihr könnt da meinen wunderbaren Schnauzer bestaunen. Joshs definierte Oberarme. Gibt's alles auf Instagram. Und vor allem auch die Abstimmung, ob die Folgen oder Geschichten wahr oder falsch sind. Also.
Und bitte eine Rezension zu Gonga in den Kommentaren schreiben.
Ja, folgt uns da, Leute. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Wagen 3 an Zentrale. Wir haben den jungen vorläufigen Gewahrsam genommen. Er heißt Jason Pitts. Er ist mit einer Smith & Wesson. Scheiße. Sagt man Wesson oder Wesson?
Smith & Wesson. Smith and
Wesson.
Ja, wenn es mit N geschrieben wird. Smith & Wesson. Vor allem, wie groß kommt's hier?
Smith & Wesson.
Smith & Wesson. Schreib doch einfach Glock. Weißt du, wie ich?
Ich wollte erst eine Glock nehmen, aber dann... Wessen?